wollen heute ganz besonders um die Jahreslosung uns versammeln. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Herr, öffne uns die Ohren, zu hören, wie ein Jünger hört, sonst gehen wir verloren. Wir wollen, dass dein Wort uns stört, aus falscher Ruhe und Sicherheit. Herr, mach uns ganz für dich bereit. Liebe Freunde, liebe Schwestern und Brüder, ich möchte Ihnen den Text, aus dem die neue Jahreslosung stammt, vorlesen. Er steht in Markus 9, Vers 14 bis 29. Und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrten, Gelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Und er, Jesus, fragte sie: Was streitet ihr mit ihnen? Einer aber aus der Menge antwortete: Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn zu Boden. Und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen. Und sie konnten es nicht. Er antwortete ihnen aber und sprach: O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm, und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn hin und her. Und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater: Wie lange ist's, dass ihm das widerfährt? Er sprach: Von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm: Du sagst, wenn du kannst? Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes: Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Unsere Jahreslosung. Als nun Jesus sah, dass die Menge zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm: Du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre aus von ihm und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn heftig hin und her und fuhr aus. Und er lag da wie tot, sodass alle sagten: Er ist tot. Jesus aber ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Und als er ins Haus kam, fragten ihn seine Jünger für sich allein: warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Wir haben hier einen Text vor uns, der hat's in sich. Je länger ich mich damit beschäftigt habe, umso mehr hat er zu mir gesprochen. Gleich zu Anfang lesen wir, dass sie zu den Jüngern kamen und um sie herum war eine große Menge und Schriftgelehrte, mit denen sie sich stritten. Und als die Menge ihn sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Was meinen Sie, wer diese waren, die zu den Jüngern kamen, und warum entsetzte sich die Menge, als sie Jesus sahen? Bitte? Richtig, richtig. Petrus und Jakobus und Johannes waren zuvor mit Jesus auf dem Berg der Verklärung gewesen. Und diese drei kamen nun mit Jesus zu den anderen Jüngern zurück. Und warum entsetzten sich die Menschen? Hier haben wir ein Geheimnis, das wir Menschen schwer beschreiben können. Es ist das Geheimnis der Gottesbegegnung. Begegnung ist das Thema meines Lebens. Ich habe Ihnen schon letztes Jahr das gleiche Wort gesagt. Martin Buber sagt, alles Wesentliche im Leben ist Begegnung. Und ich ergänze, das Höchste im Leben ist Begegnung mit dem heiligen Gott. Nun gibt es auch Menschen, die solch eine Gottesbegegnung nicht hatten und trotzdem zum lebendigen Glauben an Jesus gefunden haben. Das heißt, sie sind ein Kind Gottes und Jesu geworden, von denen Jesus nach seiner Auferstehung und in der Begegnung mit seinem Jünger Thomas sagt: Selig, die nicht sehen und doch glauben. Aber nochmals zurück zu dem Entsetzen, das die Menschen hatten, als sie Jesus sahen. Ich denke, dass solch eine Gottesbegegnung Spuren hinterlässt. Als Mose nach dem Empfang der Gesetzestafeln vom Berg Gottes herabstieg und dem Volk begegnete, glänzte sein Angesicht wie die Sonne. Wie immer eine Begegnung mit dem lebendigen Gott aussehen mag, sie hat unmittelbare Konsequenzen. Das sehen wir besonders bei Saulus vor Damaskus, der zum Paulus wurde, und bei vielen Zeugen Jesu, die ihm begegnet sind. Ganz besonders möchte ich das Zeugnis vom ungläubigen Thomas erwähnen, den ich persönlich so gut verstehen kann. Was sagt Thomas? Wenn ich nicht meine Hand in seine Seite und meine Finger in seine Nägelmale legen kann, will ich's nicht glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und was geschieht, als er dem Auferstandenen begegnet? Er fällt auf seine Knie und stammelt: Mein Herr und mein Gott. Kürzlich begegnete ich nach vielen Jahren dem Menschen, dem ich meine erste Begegnung mit Jesus zu verdanken habe. Ich muss Ihnen erzählen, als junger Mensch hatte ich eine fromme Mutter, die mir zeugnishaft das Leben mit Christus vorlebte. Aber dann kam ich zum Studium nach Hamburg. Dort erlebte ich die Flutkatastrophe, bei der mehr als 300 Menschen ums Leben kamen. Ich hatte in meinem Zimmer im ersten Stock noch circa 1 Meter hoch Wasser. Als das Abwasser abgeflossen war, erlebte ich, wie der einzig Fromme, für meine Begriffe, in Hamburg Wilhelmsburg. Wilhelmsburg ist eine Elbinsel, die von der Nordder- und von der Süderelbe umflossen wird. Zuerst mit seiner Wohnung im Elbhochwasser Absoff. Der damalige Pastor, der da mit der Wohnung abgesoffen ist, der Methodistengemeinde in Wilhelmsburg, erhielt dann große Trockner, die in seinem Haus aufgestellt wurden. Das waren große Exhauster, die heiße Luft im Haus verbreiteten. Einer der Trockner entzündete sich selbst, und so kam es, dass der Rest seiner Habseligkeiten durchs Feuer verloren ging. Die Wohnung brannte total aus. Ich sagte, wenn Gott so mit seinen Leuten umgeht, kann ich nicht glauben. Ich lebte ohne Gott 9 Jahre lang. Manfred Siebald dichtet, das haben wir vorhin gesungen: Es geht ohne Gott in die Dunkelheit, aber mit ihm gehen wir ins Licht. Sind wir ohne Gott, macht die Angst sich breit, aber mit ihm fürchten wir uns nicht. 1971 zog ich mit meiner Familie von Meiching nach Herrenberg, und wie schon erwähnt, begegnete ich einem Christen, den ich aus den Jugendtagen noch kannte. Er schenkte mir ein Buch, das ich mehr achtlos in den Koffer meiner Urlaubsreise nach Spanien warf. Dort angekommen, schmökerte ich alle möglichen Krimis, die ich in der Ferienwohnung vorfand. Als diese Literatur ausging, griff ich nach dem Buch, um dem Freund wenigstens sagen zu können, dass ich mal reingeschaut habe. Durch dieses Buch erfasste mich der Geist Gottes. Ich erlebte einen totalen Zerbruch. Das war der Kairos. Der schicksalhafte Augenblick, an dem ich ergriffen wurde und den es zu ergreifen gilt. Es war der Augenblick, von dem Jesus zu Nikodemus sprach, als er sagte: Es sei denn, dass ein Mensch von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht schauen. Und als Nikodemus nachfragte, wie kann das geschehen, antwortete Jesus: Wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Mein Freund, den ich erst kürzlich wieder traf, sagte mir, dass meine Frau ihm erzählte, dass sie mich in Tränen aufgelöst auf dem Bett sitzend vorgefunden habe. Nun gab es in meinem Leben viele Dreh- und Angelpunkte oder besser gesagt Weichenstellungen auf dem Weg mit Jesus. Aber davon will ich jetzt nicht erzählen. Wir wollen jetzt auf die Geschichte Acht haben, die uns der Evangelist Markus hier erzählt. Ich lese nochmals die Verse 17 bis 19. Einer aber aus der Menge antwortete: Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn zu Boden und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen, und sie konnten es nicht. Er antwortete ihnen aber und sprach: O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Jesus spricht hier nicht nur zum Volk, sondern auch zu seinen Jüngern. O du ungläubiges Geschlecht! Wenn er das zu seinen Jüngern sagt, dann sagt er das auch zu mir oder zu uns. Sind wir ungläubig? Jesus sagt einmal, wenn euer Glaube so groß wäre wie ein Senfkorn, und dieses Senfkorn, von dem Jesus spricht, ist vielleicht ein Zehntelmal so groß als das Senfkorn, das wir kennen. Und ihr Glauben hättet und spräche zu diesem Berg hier, versetz dich ins Meer, so würde es geschehen. Warum erwähnt Jesus das winzige Senfkorn? Weil in ihm die Information für einen riesigen Baum steckt und die Auswirkungen noch in mehreren Jahrzehnten sichtbar sein werden. Nun aber zurück zu unserem Text. Ein Vater kommt mit seinem kranken Sohn zu den Jüngern. Und die Jünger können die Krankheit nicht austreiben. Oder anders gesagt, sie können den Sohn nicht heilen. Da schilt Jesus den Unglauben seiner Jünger. Jetzt kommt der Kranke zu Jesus. Und Jesus kümmert sich um ihn wie ein Arzt. Er fragt den Vater nach dem Verlauf der Krankheit. Der Vater schildert den Verlauf der Krankheit. Und nun kommt der verzweifelte Satz: Wenn du etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Dem Vater ist bewusst geworden, dass nicht nur seinem Sohn geholfen werden muss, sondern auch ihm. Deshalb spricht er in der Mehrzahl. Wenn du Jesus begegnest, wird dein Glaube auf den Prüfstand gestellt. Deshalb sagt Jesus zu dem Vater des Jungen: Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und hier kommt nun unsere Jahreslosung. Und der Vater schreit es heraus: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Er schreit: Ich will ja glauben, aber ich kann es gar nicht, wenn du es nicht in mir wirkst. So ist es auch bei uns. Deshalb ist es wichtig, dem Wort Glauben einmal nachzuspüren. Glauben ist nicht nur ein für wahr halten, was in der Bibel steht. Ich habe schon einige kennengelernt, die sagen: Ich glaube auch an Gott, aber mit Jesus wollen sie nichts zu schaffen haben. Glaube ist viel mehr. Glaube ist höchste Aktivität. Glaube ist etwas, was in uns wachsen muss und wachsen kann und wachsen soll. Vertrauen zu Jesus. Da gibt es das altdeutsche Wort Glauben mit K geschrieben. Wer kennt das Wort? Ja, doch einige. Glauben. Das zum gleichen Wortstamm gehört. Ich habe das Wort Glauben im Lexikon nachgeschlagen. Unter Glauben steht dort: Ich suche es mühsam einzeln zusammen. Ich lese es mit der Hand aus. In Österreich bedeutet es sammeln, pflücken. Ich glaube es auf, sammle, lese es auf. Ich glaube es aus, suche die besten Stücke heraus. Ich glaube es zusammen, bringe weit Verstreutes zusammen. Soweit die Erklärung im Lexikon. Glauben heißt auch festklammern. Woran sollen wir uns festklammern? Natürlich an Jesus. Er ist es, der uns Heimat, Halt und ein Zuhause gibt. In der Apostelgeschichte lesen wir haben das in der Bibelstunde erst vor kurzem durchgenommen, dass die Gemeinde, das Wort, gemeint ist Mose, die Psalmen und Propheten, studierte, um zu ergründen, ob es sich so verhielte, wie es ihnen Paulus verkündigt hatte. Daraus wächst Glauben. Und in Beröa kam nach der Predigt des Paulus die Gemeinde zum Glauben an Jesus. Es gehört immer eine bewusste Willensentscheidung dazu, mich mit Gottes Wort zu beschäftigen. Wir sind also aufgefordert, eine Willensentscheidung zu treffen, was wir in der Nachfolge Jesu tun wollen oder tun sollen. Dass wir dabei auch immer wieder Schiffbruch erleiden, darf uns nicht entmutigen. Wie ein kleines Kind, das in die Pfütze fällt und wieder aufsteht und weiterläuft, so sollen wir es mit Jesus immer wieder aufs Neue wagen. Zum Schluss heilt Jesus den kranken Jungen. Er gebietet den Krankheitsmächten zu weichen und nicht zurückzukehren. Als die Jünger ihn fragen, warum sie den Jungen nicht heilen konnten, antwortet Jesus: Diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Ich schließe mit einem Liedvers. Heute will dich Jesus fragen, bist du ganz für mich bereit? Du verlierst dich sonst im Jagen nach den Gütern dieser Zeit. Wag es mit Jesus, er macht dich frei. Wag es mit Jesus, er macht dich neu. Wir wollen beten. Herr, wir sind allesamt untüchtig und mangeln des Ruhmes, den wir bei dir haben sollten. Wir kommen zu dir und wollen dir unseren Unglauben bringen. Hilf, dass unser Glaube an dich wächst. Stärke du unseren Glauben. Denn du bist unsere Hoffnung. Du bist unser Friede. Du bist unsere Stärke. Und du bist unser sehr großer Lohn. Darum rühmen wir deinen heiligen Jesusnamen. Amen.